Pumpe und Filter, der Praxis-Podcast, Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk mit Jörg Latus und Florian Kahles.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ja soweit. Der Pumpe und Filter Praxis-Podcast geht in die nächste Runde und wir gehen heute nach Österreich. Da freuen wir uns sehr drüber. Und zuerst nochmal nach Aachen zur Pumpe. Florian?
Du hast mich fast vergessen, Jörg, das tut mir leid, aber es war wahrscheinlich alles inszeniert. Genau, ich bin der Florian Kahles, ich komme aus Aachen, bin dort Kardiologe am Uniklinikum und ich freue mich sehr, jetzt eine weitere Folge mit dem Professor Latus, mit dir, Jörg, zusammen zu machen. Sag du doch mal kurz, wer du bist, der Filter, oder?
Ja, also ich bin Professor Latus, ich leite ja die Nephrologie im Robert-Bosch-Krankenhaus im schönen Stuttgart und wir haben es schon angekündigt, heute gehen wir nach Österreich und es ist uns eine Ehre, muss man sagen, Professor Ottmar Moser begrüßen zu können. Er ist Sportwissenschaftler, Sportphysiologe, Professor für Leistungsphysiologie und Trainingstherapie, Mensch, langer Titel, war in Bayreuth, jetzt zurück in Graz und es ist uns eine sehr, sehr große Freude, dass du heute dabei bist.
Danke, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auf das Gespräch mit euch beiden.
Los geht's. Florian und ich halte immer Vorträge und wir fangen an immer mit der ersten Lifestyle-Geschichte und dann geht man so ein bisschen drüber und sagt, Patient soll nicht rauchen, Patient soll Gewicht abnehmen und er soll Sport treiben und dann ist man eigentlich schon bei den SGLT2-Inhibitoren. Wahrscheinlich sind wir da zu schnell, oder? Was müssen wir denn oder was würdest du uns denn mitgeben oder auch den Zuhörern und Zuhörern? Patient, CKM, kardiorenal, soll Sport treiben? Was für Sport?
Also das ist genau die Diskussion, was wir ja auch täglich bei uns in der Schwerpunktambulanz haben. Wir haben in Graz wirklich diese Spezialisierung auf Diabetes, Übergewicht, Sport, physische Aktivität und genau diese Achillesferse sind wir angegangen. Also das Problem ist, wir sagen, beweg dich mehr, du mehr. Das ist relativ einfach und dann tun es die Leute natürlich nicht. Also ich gebe immer das Beispiel, vielleicht in Bezug auf Insulin. Ich sage ja auch nicht, spritz dir 100 Einheiten oder spritz dir eine Einheit oder spritz dir ein bisschen mehr. Das heißt, die Quantifizierung ist da absolut essentiell. Wir haben da natürlich die Herangehensweise Bewegung auf Rezept. Das soll auch wirklich auf ein Rezept draufgeschrieben werden. Also wie beim medikamentösen Rezept steht dann klar oben Montag, Mittwoch, Freitag 30 Minuten Krafttraining, Fokus auf Hypertrophie. Die Leute wissen, was Hypertrophie ist, Ausdauertraining, Intervalltraining. Und dann setzen es die Leute auch um. Also sobald das auf ein Rezept oben steht, wird es umgesetzt. Ich glaube, das ist dieser Magnetismus in der Ärztlichkeit. Ich weiß es nicht, was damit assoziiert ist, aber die Leute tun es dann. Und der zweite Punkt, was für uns auch essentiell war, wir überprüfen es. Also wie ich zum Beispiel bei der Niere mir die EGFR oder sonst was anschaue oder bei der Diabetes in HbA1c, schauen wir genauso an, ob sich die Leute bewegt haben. Das heißt, die kriegen von uns Uhren, wo alles automatisiert getrackt wird, auch die Sportart automatisiert erkannt wird. Und dann haben wir nicht mehr die Diskussion, dass sie sagen, ich habe 200 Minuten pro Woche Sport gemacht, aber ich habe 40 Kilo pro Jahr zugenommen. Kann schon sein, Muskulatur in dem Fall, wahrscheinlich weniger Körpergewicht. Und so funktioniert es sehr gut. Also wie du gerade merkst, ich mache das sehr trivialisiert und sehr humoristisch, aber genauso setzen sie es auch um, so spaßbehaftet mit unseren Patienten und Patientinnen. Ottmar, wenn ich mal kurz eine Frage stellen darf, jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist die Sprengstoffstudie, look ahead, ne, bei Diabetes und Obesity. Das ist eigentlich so eine schöne Überleitung, wo man dann sagt, ab wann braucht man Medikamente, aber das können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren. Jetzt ist die Frage, ich kann mir gut vorstellen, und es wird natürlich auch so sein, dass Bewegung sehr gut fürs Herz-Kreislauf-System ist, ne? Nicht nur wegen Gewichtsabnahme, es wird den Zuckerstoffwechsel verbessern und so weiter, aber jetzt sag mal, direkte Effekte auf die Niere, wie funktioniert das und wenn ja, ist es dann die Inflammation, die runtergeht oder nicht?
Also das ist diese systemische multipotente Droge Sport. Also wir haben halt diese systemische Wirkung, die absolut chronisch antiinflammatorisch ist. Also das ist meiner Meinung nach über alle Pathologien diese Hauptwirkung. Das kann man fürs Herz, das kann man für die Niere, das kann man für den Zuckerstoffwechsel durchdiskutieren. Also diese chronische Proinflammation wird eliminiert durch diese sogenannten Myokine. Das ist dieses Muskelsekret und dieses Muskelsekret ist in der Lage, bei Muskelkontraktion die systemische Inflammation zu reduzieren. Wir haben natürlich per se auch auf die Endothelfunktion diese Vorteile, also klare Flexibilität geht wieder nach oben. Wir haben dieses natürliche Verhalten auf Stressor und auf Ruhe, auch in den kleinen Gefäßstrukturen. Ich habe zuvor auch noch einmal geschaut in Bezug auf die EGFR. Es gibt auch tatsächlich Indizien, dass bei hochintensivem Intervalltraining sich die EGFR wieder verbessern könnte. Ich sage es bewusst konjunktiviert. Ich glaube aber, wie du richtig gleich gesagt hast, diese systemische Wirkung antiinflammatorisch ist sicher dieser Haupttrigger, auch im Speziellen auf die Niere.
Will ich da nochmal kurz einsteigen? Jetzt sind wir schon sehr wissenschaftlich geworden gleich, ihr zwei. Jetzt nochmal zurück zu deinem Rezept. Also bin ich ehrlich, ich schreibe das nicht auf Rezept, werde es mir aber wirklich überlegen zu machen. Aber was schreibe ich denn jetzt da drauf? Jetzt gehen wir mal zum, ist da nicht Ausdauertraining besser als Krafttraining? Da sagt immer, manche sagen doch um Gottes Willen, jetzt hat der Kardiologe mir gesagt, Krafttraining auf keinen Fall, der Blutdruck geht zu hoch. Ich habe doch schon Bluthochdruck. Was sind denn da deine klaren Handlungsempfehlungen jetzt? Was soll ich da morgen auf mein Rezept draufschreiben?
Nehmen wir es einmal wieder sehr Patienten und Patientinnen nah. Also ich war ja so ein Fachtrottel vor 6 Jahren, wie wir diese Schwerpunktambulanz gegründet haben, dass ich genau das gemacht habe. Die Evidenz hat gesagt, Ausdauertraining und Krafttraining in Kombination ist es das Beste, was es gibt. Das Problem ist, die Leute tun es dennoch nicht. Das heißt, meine erste Frage, die ich stelle, ist, haben Sie einmal Sport gemacht früher und was hat Ihnen gefallen? Dann sagt er, als Junger war ich im Kickboxverein. Und was wir dann tatsächlich in der Ambulanz tun, ist, wir rufen dann an bei einem Kickboxverein in der Nähe und machen die erste Trainingseinheit aus. Wenn der in seinem Leben noch nie Sport gemacht hat, dann stelle ich die zweite Frage, welche Sportart schauen Sie gerne im Fernsehen? Wie du merkst, wir versuchen einfach das wieder zu revitalisieren, was die sowieso gemacht haben. Natürlich haben wir auch genügend Leute, die nie etwas gemacht haben. Und da gehen wir dann schon sehr standardisiert rein. Wir haben jetzt in Graz dieses Trainingstherapiezentrum und da ist die höchste Evidenz vorhanden für Kombinationstraining, Ausdauertraining und Krafttraining. Auch bei arterieller Hypertonie machen wir Krafttraining, aber sicher nicht Maximalkrafttraining. Also das tun wir nicht, aber Kraftausdauertraining machen wir mit den Leuten. Und wir sehen auch bei der arteriellen Hypertonie die positiven Effekte, Blutdruck senkend durch das Krafttraining. Und das ist ein bisschen ein Paradigmenwechsel, muss man ganz ehrlich gestehen. Aber so gehen wir eigentlich vor. Zuerst fragen, was tut ihr gern, was interessiert euch? Und wenn es nichts gibt, gehen wir wirklich mit standardisierter, in Deutschland heißt Sporttherapie, rein und versuchen wirklich strukturiert umzusetzen.
Ganz kurz, Florian, ich sehe schon, du bist auch ganz interessiert. Eine Frage noch zu dieser Herzfrequenzgeschichte, die man immer wieder hört. Jetzt hat der Arzt mir gesagt, ich soll mich irgendwie eine Stunde die Woche mit einer Herzfrequenz von maximal 85 oder 90 bewegen. Wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, oder?
Ja, das ist so, wenn ich sage, jeder spritzt sich Langzeitinsulin mit 100 Einheiten. Ob es Typ 1 ist, Typ 2 ist oder Adipose, das...
Also richtig, willst du damit sagen, oder?
Genau. Ja. Du spritzt ja Basis mit 100. Na, also das tun dir natürlich nicht jeder, der bei uns zur Trainingstherapie kommt. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch gerade Krebs- und Krebspatientinnen während aktiver Chemotherapie, also auch einmal extrem. Jeder von uns macht einen Ausbelastungstest am Fahrradergometer mit Spirometrie, Laktat und EKG. Ausnahmslos, jeder kriegt zuvor eine Ruhe-EKG. Basierend auf Leistungsfaktoren wird dann die Belastungsintensität komplett individuell beschrieben, dass es jedem gleich weh tut, beziehungsweise jedem gleich wenig weh. Es ist eine individualisierte Belastung, so wie es wir auch tun bei Insulindosen und anderen Medikamenten.
Von welchem Patientenkollektiv sprechen wir überhaupt? Wir sprechen jetzt von diesem Cardiovascular Kidney Metabolic, also im Prinzip adipöse Menschen mit auch CKD von allen Stadien. Also wir packen jetzt einfach mal dieses Hochrisikokollektiv zusammen. So, es ist ja auch einleuchtend, dass wir sagen, Sport ist gut. Wir werden da weiter drüber sprechen, warum das dann gut ist aus pathophysiologischer Sicht und was wir konkret machen sollen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, bei der Adipositas würden manche Menschen sagen, dann essen sie doch einfach mal weniger, was natürlich komplett an der Idee vorbei ist. Das ist ja kein Disziplinverlust, sondern es gibt ja wirklich Transmitterfehlverschaltungen, die auch durch die Adipositas überhaupt erst entstanden sind. Es gibt eine genetische Grundlage. Jetzt ist die Frage, wenn du jetzt jemanden in deiner Ambulanz hast, der sagt, oder du sagst es eben, die machen es halt nicht, die Leute. Ist das auch eine Form einer pathophysiologischen Fehlverschaltung im Kopf, die Teil der Erkrankung ist, sodass du es eigentlich gar nicht erwarten kannst? Also ist es dann ein Disziplinverlust oder können sie es halt auch gar nicht anders?
Also es ist absolut kein Disziplinverlust. Also das würde ja bedeuten, dass ich sage, dass Adipose das per Definition keine Erkrankung ist. Wenn es so einfach wäre, dann würde ich jeden sofort zum Sport bringen. Man darf eins nicht vergessen, es sind auch häufig Personen, die es Jahre probiert haben und das hat einfach nicht geklappt, weil falsche Belastungen, weil es einfach im sozialen Umfeld nicht gepasst hat. Es gibt multifaktorielle Entscheidungen, die dazu beitragen, sich nicht zu bewegen oder auch aus Unwissenheit sich falsch zu bewegen. Es gibt auch, wie du gesagt hast, wirklich auf biomolekularer Ebene einfach exakte Trigger, die auch nicht so funktionieren. Es gibt auf Rezeptorebene Rezeptoren, die nicht reagieren. Wir haben auch dieses Haushaltsverhalten mit Leptin und Ghrelin in Bezug auf Sport, die bei Adipose das auch geschädigt ist. Also haben die Leute Hunger oder eben ein gewisses Sättigungsgefühl. Also so einfach ist es nicht, sonst hätte ich den Beruf auch nicht. Ich sehe das absolut als schwerwiegende Erkrankung, die Adipose, das per Definition. Und das sind auch die Leute, die wir sehen bei uns in der Trainingstherapie, dass du auch ein Gefühl dafür hast. Wir sehen
reine Adipositas, wir sehen multimorbide Adipositas, wir sehen Typ 1 Diabetes mit Adipositas, das ist einer der spannendsten Dinge. Wir sehen auch kardial alles, HEFBEF, HEFREF, macht man dazu gerade auch eine Studie in der Trainingstherapie. Das heißt, wir sind schon multifaktoriell von den Pathologien her unterwegs. Ja. Und es klappt überall, das muss ich jetzt auch dazu sagen, es klappt nahezu überall bis zu den Extremen. Die Person, die seit 60 Jahren Typ 1 hat und zweifach amputiert ist, die trainiert bei uns am Handkurbelergometer und der taugt voll. Das macht richtig Spaß. Ja.
Danke, das ist total spannend. Eine ganz praktische Frage nochmal. Sauna, der Jörg, der muss jetzt lachen, aber jetzt pass auf, saunieren. Ich habe mich das ehrlich gesagt, also gerade auch was die Niere angeht, da weiß ich gar nicht, ob es da Daten dazu gibt. Ich frage mich mal, wenn man jetzt in der Sauna sitzt, ja, wir reden jetzt nicht von einem instabilen kardiologischen Patienten oder weiß ich nicht, ne, wo jetzt auch Blutdruckschwankungen nicht so gesund sind. Was hältst du generell aus diesem sportwissenschaftlichen Aspekt? Ne? Du wirst ja irgendwie tachykard, dann wirst du wieder Blutdruckschwankungen, aber ne, du schwitzt. Kannst du das mal für uns Laien in dem Gebiet, wage ich jetzt mal zu behaupten, erklären, ist das jetzt gut oder schlecht in diesem Patientenkollektiv? Tue ich mir da was Gutes und kann damit auch so ein bisschen Wellness und vielleicht sogar die Empfänglichkeit dafür erhöhen? Gibt es da Daten überhaupt?
Ja, es gibt tatsächlich Daten. Also man muss dazu auch sagen, es hängt immer davon ab, ob die Person die Sauna als Stressor wahrnimmt oder wie er eigentlich als Relaxantium. Und das ist halt so diese Gretchenfrage, die ich mir stressen muss. Wenn ich jetzt wirklich in der Sauna gehe mit also nicht 90 Grad und noch nie in meinem Leben in so einer war und meine Katecholamine schießen nach oben, mein Blutdruck eskaliert und meine Niere ist auf Hochdruck, so ungefähr, dann wäre es wahrscheinlich nicht First Choice Intervention. Es gibt aber genügend Leute, die wirklich auch, und das ist ja mit Evidenz belegt, diesen antiinflammatorischen Effekt sehen. Daher kommt ja auch diese moderne Legende, Personen, die regelmäßig Sauna gehen, sind weniger häufig krank und das ist tatsächlich damit assoziiert mit der Antiinflammation. Das bedeutet aber bei Definition zugleich, dass akut schon eine gewisse Proinflammation stattfinden muss und das ist immer die Frage, ist das jetzt bei einem KHK zum Beispiel noch gut zu tun, wenn jemand jetzt auch nicht perfekt eingestellt ist, dann vielleicht nicht. Ansonsten schon Satz aus dem Leistungssport, so haben wir das auch im Leistungssport. Es gibt Leute, die brauchen das, es gibt Leute, die hassen das und so gehen wir auch da rein. Wir empfehlen es, wenn es gut ist und wenn es nicht gut ist, dann lassen wir davon ab.
Da bin ich aber froh, dass ich nicht in die Sauna muss, weil ich muss hier mal ehrlich bekennen, das ist nicht so meins, muss ich ehrlich gestehen. Also ist das bei mir nicht antiinflammatorisch, bei mir Inflammation eher.
Ist auch nicht meine Welt, also ich bin genau der gegenteilige Typ.
Ich auch.
Das wissen ja viele, ich habe selbst auch Typ 1 Diabetes und für mich ist so dieses guten Morgen munter werden, ich dusche wirklich jeden Tag 3 Minuten eiskalt österreichisches Wasser.
Wirklich?
Ja.
Das sagst du doch jetzt hier nur so.
Nein, tut's das. Glaubt's mir, Freunde, tut's das. Du bist mega frisch in den Tag rein, du bist komplett frisch im Kopf.
Direkt kalt?
Ich gehe direkt kalt rein, bin zu dem Status komplett übermüdet. Ich sehe natürlich auch, was mit der Glucose passiert, also aufgrund des Schocks gehe ich auch kurz nach oben. Das ist ja normal. Ich habe diese hepatische, diese Leberglykogenproduktion. Das passt auch so für mich. Das ist statt meinem Kaffee. Und meinen ersten Kaffee trinke ich dann erst um 10 Uhr vormittags. Und statt dem Kaffee habe ich das kalte Duschen. Und das ist super.
Klare Handlungsanweisung.
Ich probiere das mal. Ich bin ehrlich.
Das schaffst du nicht. 3 Minuten vor allem schaffst du nicht.
Also ich habe mit 30 Sekunden gestartet.
Also 30 Sekunden.
Und bin jetzt auf 3 Minuten. Und ich freue mich drauf. Aber ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Und ich bin happy, also mir taugt's, ja.
Ja, ist voll gut. Deswegen siehst du so frisch aus.
Danke, Jörg. Kann ich nur zurückgeben.
Und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben uns so ein bisschen vorgenommen, ja noch zu besprechen heute. Wir haben über Adipositas als Erkrankung gesprochen und da haben wir die medikamentösen Therapien, GLP-1-Rezeptagonisten, über die wir sehr froh sind, die aber natürlich immer wieder so ein bisschen im Verdacht stehen oder auch in der Kommunikation mit den Patienten. So gut, da verliere ich meine Muskelmasse. Oder was mache ich denn ein Leben lang? Was wären denn da, und da bist du ja auch Experte, was sind da klare Handlungsempfehlungen? Was muss man machen?
Also ich kann natürlich das sagen, was die Evidenz auch zeigt, wenn wir bei den GLP-1-Rezeptoragonisten sind oder zukünftig auch mal bei den Triple G sind wir natürlich auch in der Situation, dass die komplette Körperkonstitution so ein bisschen nach unten geht. Das heißt, ich verliere nicht nur Fett, sondern ich verliere auch dementsprechend Muskulatur. Das zeigen auch die Daten. Man muss auch klar sagen, dass die neuen Daten zeigen, dass dieser supplementierende Effekt, und ich sage jetzt bewusst supplementierende Effekt, von Medikament zum Krafttraining und nicht andersrum perfekt ist. Also ich bin auch kein Fan davon, dass man sagt, es ist jetzt ein Incretin-Mimetikum oder es ist Sport. Es gibt genügend Leute, die brauchen einfach beides. Es gibt aber sicher nicht genügend Leute, die nur das Medikament brauchen. Da bin ich auch ganz ehrlich, weil einfach die Daten klar zeigen, wenn ich es kombiniere mit Krafttraining, habe ich zwar diese intramuskuläre Fettreduktion, aber nicht diese Atrophie auf Muskelebene. Und das ist das, was wir wollen. Ich will ja nicht mehr, dass der dünn wird, sondern ich will, dass der fit wird. Und dünn macht mich das Medikament und fit macht mich der Sport. Wenn ich es kombinieren schaffe, dann läuft das super und das würde ich auch allen da draußen empfehlen, nicht nur auf die Medikamente zu pochen, die schon sehr gut sind und für die Pathologie perfekt. Macht Sport dazu, vorzugsweise Krafttraining, Hypertrophie, Muskelaufbau, hört sich immer hochkomplex an, 8 bis 12 Wiederholungen, 80% der Maximalkraft, 1 Minute 30 Pause, große Muskelgruppen und das klappt.
Das klingt so einfach bei dir, oder? Also wie nochmal zusammengefasst, was muss ich jetzt meinem Patienten sagen? Also wir fangen jetzt an und es klappt mit der Gewichtsabnahme, alles im Glück und liegen sich in den Armen und dann muss er was machen?
Also ein klassischer Plan ist, dass wir mit Start von GLB starten am gleichen Tag mit Krafttraining, wenn die Person in der Lage ist, Krafttraining zu machen.
Im Fitnessstudio oder zu Hause auch?
Sowohl als auch, wie es für die Person passt.
Okay.
Wir haben mittlerweile auch so einen Katalog für zu Hause, dass wir mit Eigenkörpergewicht auch wirklich alles trainieren kann, vielleicht dazu noch ein Theraband und ich habe auch verschiedene Belastungsidentitäten. Das Ziel soll aber klar sein, 8 bis 12 Wiederholungen. In den 8 bis 12 Wiederholungen soll die letzte ordentlich wehtun. Dann sind wir da in dem Status drinnen, wo wir sind. Dann 1 Minute 30 Pause, das ist gut. 3-mal die gleiche Muskelgruppe und zu Beginn nur die großen Muskelgruppen. Also sprich Lat, Rücken, Brust, Oberschenkel. Da braucht es kein Bizeps noch, da braucht kein Trizeps noch. Da sind wir dann im Feintuning. Es geht wirklich nur darum, zu mobilisieren, aufzubauen. Und das ist eigentlich spitze. Wir schreiben es den Leuten auch so auf. Bei uns in der Trainingstherapie machen die natürlich mit unserer Maximalkrafttestung. Das heißt, wir verschreiben die Identität auch wirklich exakt. Aber es gibt genügend, die wollen nicht zur Trainingstherapie, die wollen nicht ins Fitnesscenter. Und da empfehlen wir Prime Tags. Das heißt, immer um 20.15 Uhr zur Primetime für 15 Minuten Krafttraining und das zu tun ungefähr 3 bis 4 Mal pro Woche. Bevor ich jetzt auf der Couch sitze und den Dardot anschaue, mache ich es lieber beim Krafttraining, die ersten 15 Minuten. Also als Integral des normalen Alltags.
Florian, ich habe das schon ein paar Mal gehört und ich habe es bisher noch nicht umgesetzt. Ich fühle mich immer noch schlechter danach, muss ich sagen, wenn wir über sowas reden. Ich heute Abend, also kalt duschen und ab heute Abend.
Auch wenn es nur kurz ist, ne, es hilft extrem viel. Aber ich glaube, die Message ist ganz wichtig. Wenn man die Medikamente anfangen muss, begleitend dazu der Lifestyle-Change und zumindest eben der Aspekt der Exercise dazukommen. Dann darf ich noch mal kurz fragen, Ottmar, ich habe es eben angeteasert, jetzt ist es untergegangen ein bisschen, ist aber auch okay, diese Look-Ahead-Studie. Die Look-Ahead-Studie 2013 und über 5000 Menschen mit Diabetes und Obesity. Man hat gesagt, wir machen einen Lifestyle-Change. Ich weiß, mit allen Caveats bei der Studie hat am Ende vom Tag nichts an der kardiovaskulären Ereignisrate gebracht. Und manche Leute sagen, guck mal, das ist der Beweis, das bringt einfach alles gar nichts. Natürlich vorsichtig, es gibt eine Subgruppenanalyse. Wenn man mehr als 10% abnimmt, dann hat man einen Effekt auf MACE und so weiter. Ich finde halt, wenn du dir genau anguckst, ja, die Placebo-Gruppe hat auch Gewicht abgenommen und dieser ganze Lifestyle-Approach, der war vor allem in den ersten 6 Monaten vom Protokoll her ganz streng. Später war es so ein bisschen entspannter und man hatte die Wahl, ob man weiterhin gecoacht werden möchte oder nicht. Jetzt ist aber die Frage, kann man an der Studie nicht ableiten, auch Visibility-mäßig sozusagen, es geht halt einfach gar nicht. Also würdest du dann zu dem Punkt kommen, es ist einfach ausgeschlossen, dass man langfristig in diesem Patientenkollektiv ohne pharmakologische Hilfe klarkommt? Ich weiß, eine sehr provokante Frage, aber wie stehst du dazu?
Also ich stehe immer pro Evidenz und natürlich kenne ich die Daten auch dazu und wenn die Daten so sind, dann sind sie so. Es wird immer Klientel geben, was nicht reagiert in dem Ausmaß, wie wir es uns wünschen. Also wenn wir diese 5%, 10%, 15%, 20% vom Körperausgangsgewicht zum Beispiel analysieren, dann sage ich was Kritisches dazu. Wenn ich aber perfekte Trainingstherapieinterventionen wähle, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen Effekt habe. Das ist jetzt eine Riesenstudie. Das ist jetzt keine Pimperlstudie, wie wir in Österreich sagen.
Ja,
sondern
genau.
Das ist doch
Pimperlstudie.
Eine Pimperlstudie. Das ist der Superlativ von klein. Dann haben wir eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, ich kann schon weiter ausreizen. Dann ist ein zweiter Bug. Das betrifft vor allem nicht nur die spezielle Studie, sondern auch alle anderen Lifestyle Intervention Studies, dass wir nicht statistisch adjustieren auf Adhärenz. Ich könnte diese Studien eigentlich nur fair machen, wenn ich sage, okay, 80% der Trainingstherapie-Reize wurden umgesetzt, dann spritzen sich die Personen auch nur 80% der Medikamente anstatt 100. Aber was ist das Gegenargument? Es ist halt einfacher,
sich ein Medikament zu spritzen oder eine Tablette zu geben, als wirklich 150 Minuten pro Woche physisch aktiv zu sein. Und das ist die Achillesferse von Sport. Ich glaube, wir reden nicht über die Effektivität einer Trainingsintervention. Wir reden primär noch immer über die Adhärenz. Und das hat mit solchen Fachtrotteln zu tun wie mit mir. Muss man ganz ehrlich gestehen, man kann so eine Lebensstilintervention machen mit 3 Pfade. Dann hat man gute Chance, dass sie wirkt. Mit einem ordentlich richtig guten Psychologen, Psychologin, mit einem super Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftlerin und vielleicht noch mit einem guten Sportmedizinerin. Ich glaube, wenn die 3 zusammen daten und nicht diskutieren, was ist jetzt besser? Ist es Ernährung? Ist es Sport? Ist es der Psychologe? Oder ist es die pharmakologische Intervention? Sondern wir würfeln die 4 zusammen. Dann hätten wir das, was wir alle wollen, nämlich ihr beiden wärt arbeitslos, ich wäre arbeitslos.
Das wollen wir doch nicht.
Wir hätten das Klientel nicht mehr. Die wären alle topfit und niemand wäre krank.
Da sind wir froh, dass es ein paar Pimperless-Studien noch gibt, die das nicht zeigen. Aber das heißt, du würdest nochmal klar auch sagen, es zeigt uns nicht, dass wenn man so ein bisschen Sport macht, dass es dann nichts bringt.
Es bringt jeder Schritt was, bleiben wir bei der Evidenz. Es bringt was zu stehen. Es gibt eine neue Typ-2-Studie, Typ-2-Diabetes-Studie, was gezeigt hat, dass es bringt, für 10 Sekunden die Zehenspitze 10 stehen zu heben in Bezug auf die Zeit im Zielbereich gemessen über das CGM.
Wirklich?
Ja,
aber nicht zu harten Outcomes, kardiovaskulären Outcomes, oder?
Nein, nicht kardiovaskulärer Outcome. Ich glaube, da ist die Intensität der Belastung ein Haupttrigger. Also ich glaube, wenn wir kardiovaskuläre Outcomes haben, bewegen wir uns dann mehr Richtung High-Intensity-Intervalltraining, muss ich ganz ehrlich gestehen, wo wir wirklich genau diese Prädikate angreifen, wo wir auch vor allem die maximale Sauerstoffaufnahme angreifen. Die ist für unser Haupttrigger für kardiovaskuläre Gesundheit. Und das geht natürlich auch mit harten Intensitäten. Und da sage ich auch nochmal klar, auch die intensiven Belastungen gehen bei sehr krass kranken Menschen auch sehr gut, wenn sie perfekt gemonitort sind. Und die haben halt bei uns auch alle EKG oben währenddessen.
Kannst du noch ein Wort dazu sagen, zu diesen Weiterentwicklungen, also medikamentöse Ansätze zum Muskelaufbau bei parallel inkretinbasierter Medikation zum
Fett. Er grinst schon, muss man sagen.
Da gibt's ja spannende Neuentwicklungen. Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
Also es gibt gewisse Inhibitoren, die im Endeffekt einen Stopp des Muskelwachstums inhibieren. Das heißt, du wächst kontinuierlich weiter. Das wird jetzt auch in den ersten Studien zugemischt zu den GLP-Chip-Medikamenten. Wir haben dabei aber ein Problem, wenn du permanent wächst von deiner Muskulatur, hast du einen Muskel, der auch extrem schnell mitwächst. Und das ist nämlich das Myokard. Und da bringe ich dann immer als Beispiel, ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn ihr einen Ferrari-Motor in einen Opel Kadett reinbauen, in die Karosserie, bin mir nicht ganz sicher, ob der nicht eskaliert oder explodiert. Also das ist so dieser Trieb dazu. Vielleicht kann ich auch sagen, woran wir forschen. Wir forschen an Laktatinfusionen. Das heißt, wir würden sowas tun, wie Sport zu imitieren, mit dem Hintergedanken, dass ich dadurch auch diese Myokinsekretion hätte. Also die Laktatinfusion ist ja nicht uninteressant in der Kardiologie. Wir haben einen anderen Zugang dazu. Ich versuche systemisch mit Laktatinfusionen den Laktatspiegel zu erhöhen. Was glaubt der Körper? Er macht Sport, tut er aber nicht in dem Momentum, weil die Patienten und Patientinnen liegen bei uns flach. Genau daran arbeiten wir.
Aber Laktat klingt, dass du die anaerobe Schwelle überschritten hast. Also du machst ja nicht so einen Sport, dass du ständig anaerob bist, oder? Oder hast du auch immer ein bisschen Laktat? Hast du wahrscheinlich immer, auch wenn du im Steady State bist.
Also grundsätzlich unter Ruhebedingungen sind wir von Laktat auch bis zu 2 Millimol pro Liter ungefähr. Wir sind in den Belastungen schon im Bereich von 3,0 bis 4,0, also unter der anaeroben Schwelle, wie du auch gemeint hast. Aber auch das können wir mit Laktatinfusionen extrem gut mittlerweile dosieren. Also wir können schon sagen, wir wollen jetzt in der Phase 1, Phase 2 oder Phase 3 des Laktatstoffwechsels trainieren über Laktatinfusionen. Wer es zu Hause nachbauen will, kann es einfacher tun. Essen ist einfach eine große Banane. Dann geht der Fructosespiegel nach oben. Das Fructose wird zu Laktat umgewandelt. Und das haben wir auch tatsächlich beforscht, dass wir mit Fructose Laktatkonzentrationen um die 2,5 Millimol pro Liter schaffen. Das haben wir auch publiziert tatsächlich, ja.
Also ich werde immer angerufen, wenn es heißt Laktat rausholen mit der Dialyse, was ja auch keinen richtigen Sinn macht. Aber dass ihr jetzt Laktat geben wollt, ihr seid ja schon ganz verrückt, muss man sagen. Aber gut, ja.
Wir reden da vor allem über Diabetes mit keinem nephrologischen Beigeschmack, keinen kardiologischen Beigeschmack. Das heißt, wir reden von gesunden Typ 1 und Typ 2 an, wo wir das tun, die assoziiert sind mit Übergewicht und Adipositas. Und dadurch schauen wir ähnlich wie diese Idee vom Glucagon, das dazu zu mischen beim Triple G, also beim Dreifachagonisten, ob wir das nicht den Energieumsatz längerfristig erhöhen können und nicht nur den Ruheumsatz. Ja, ist sehr experimentell.
Hast du da nicht Angst? Ich meine, Ketoazidose oder irgendwas? Also keine Ahnung, das ist gerade bei Diabetes, oder? du dann eine euglykämische Ketoacidose bekommst, wie beim SGLT2 immer.
Genau, da wollte ich euch eh noch auf den Finger klopfen. Ich tue mich ja ganz schwer mit CKM, weil CKM ist ja in meinem Fachbereich kontinuierliche Ketonmessung, Continuous Ketone Monitoring. Kleiner Scherz, aber die benutzen wir auch tatsächlich schon in unseren Studien. Das heißt, wir haben wie bei einer kontinuierlichen Glukosemessung eine kontinuierliche Ketonmessung. Das heißt, wir könnten sofort intervenieren, wenn die Ketone uns nach oben eskalieren.
Ich meine, du hast ja wahrscheinlich so etwas bessere Voraussetzungen, was das jetzt angeht, dieses Sportprogramm umzusetzen. Da müssen wir uns ja, glaube ich, Florian, schon überlegen, ab morgen, wie kriegen wir, ich finde es mit dem Rezept wirklich eine gute Idee. Also wir schreiben ja da so viele Sachen, ordnen wir da an und vielleicht müssen wir wirklich das mit dem Rezept, muss ich mir da mal so einen Plan entwerfen, wie ich das mitgebe. Mache ich noch nicht, bin ich ehrlich.
Aber bist du für den Jörg und mich, gut, das ist eher in der Nephrologie, ich in der Kardiologie. Jetzt schreibe ich in den kardiologischen Entlassbrief, auch bei Adipositas natürlich, Adipositas Gewichtsreduktion, und dann empfehlen wir die pharmakologische Therapie, auch wenn sie ja noch nicht erstattet wird und so weiter. Wie müsste jetzt konkret in meinem Arztbrief die Empfehlung sein für den Sport?
Das ist ein guter Punkt, Florian. Das ist eine gute Frage.
Weil wenn ich dir einfach danke, das hast du bisher in keinem einzigen Podcast gesagt.
Ja, war nicht schlau dabei bisher, deswegen ist jetzt wirklich schlau.
Gänsehaut. Dankeschön. Ja, aber ernsthaft, ne? Weil wir schreiben ja dann hier Lifestyle-Verbesserung. Aber was heißt das denn für die Patienten?
Also ich glaube, das Erste ist da abholen, wo die Patienten sind und Patientinnen sind. Wenn jemand bei Null ist, kann ich nicht 150 Minuten pro Woche empfehlen. Wir haben dieses Stepwise-Approach. Wenn jemand bei Null ist, gehen wir zum Beispiel rein, ich gebe es jetzt exemplarisch, mit 3-mal pro Woche 10 Minuten moderat intensiver Sport. Dann fragen die, was ist moderat intensiver Sport? Ich habe kein Herzfrequenzmessgerät.
Ja, genau.
Wir sagen immer, das ist Nordic Talking. Das heißt, du bist so von deiner Gehgeschwindigkeit unterwegs oder von deiner Laufgeschwindigkeit, dass du ein Gespräch führen kannst, was aber schon anstrengend ist, es weiterzuführen. Jetzt fragen sie dann als nächstes, ich gehe immer alleine laufen, dann sage ich dann, schauen, dass sie niemand sieht, weil sonst glaubt jeder, sie machen immer Selbstgespräch. Aber so empfehlen sie wirklich mit dieser Sprechprobe, die ist auch mit Evidenz belegt, dass die mit der Borg-Skala und auch mit der Herzfrequenz extrem korreliert. Die Leute können sehr wohl einschätzen, ob sie moderat, niedrig oder hochintensiv belastet sind, wenn sie reden. Das können sie sehr gut.
Kannst du nochmal sagen, was die Borg-Skala ist für alle?
Die Borg-Skala ist im Endeffekt eine Punkteskala von zum Beispiel 9 bis 20 oder 22 gibt es auch. 9 ist, ich bin gar nicht belastet, ich liege, und der höchste Wert, ich bin vollkommen belastet. Das heißt, man kann das auch mit Schulnotensystem tun oder mit einem Smiley-System. 1 bis 5, 1 bis 6, 1 mir geht's voll gut, ich bin nicht belastet, 6, ich kann nicht mehr. Und so empfehlen es wir auch. Und wenn die Person dann sagt, ich schaffe diese 3x10 Minuten moderat intensiv, dann schrauben wir in erster Instanz weiter an der Dauer. Das heißt, wir gehen dann rauf zum Beispiel auf 3x pro Woche 20 Minuten. Und so nach Monat 3, wenn das verfolgt wird, dann schrauben wir erst an der Intensität der Belastung.
Es wäre ja schon eine Revolution, wenn ich in den kardiologischen Entlassbrief schreibe, so und so viele Minuten, das und das. Aber was ist denn dann die nächste Stufe? Jetzt geht der Patient nach Hause, hat tatsächlich vielleicht angefangen, das so umzusetzen. Wer ist denn dann so sein Lifestyle-Coach danach? Läuft das dann über den Hausarzt?
Grundsätzlich haben wir in Österreich eine andere Struktur, wie es denen in der Regel die Patienten und Patientinnen im Krankenhaus nach 3 Monaten wieder, weil wir diesen niedergelassenen Sektor nicht in den Ausmaß haben. Wir haben aber auch ein so gutes Netz, weil Österreich so klein ist, dass wir uns abstimmen und die Sachen kontrolliert werden. Und das kann wirklich jeder kontrollieren, weil jeder von uns ein Smartphone hat. Das heißt, wir können zumindest sofort bei unseren Patienten und Patientinnen kontrollieren, waren es 7.000 Schritte, das magische Werk 7.000, waren es 10.000. Das heißt, die physische Aktivität kann man kontrollieren. Was wir auch tun ist, wir lassen die Leute dann auch Screenshots machen vom Training. Ich weiß, das könnte dann auch nur ein Momentum sein, aber das sind alles so kleine Dinge, die die Leute motiviert, es eher umzusetzen, wenn sie wissen, Arzt, Ärztin, Medizin, Personal kontrolliert.
Ich glaube, der Ottmar guckt da ganz schön nach, muss man sagen.
Ja, ich bin da sehr dahinter.
Das ist gut. Also oft ist das Wort Belastung gefallen. Also ich fand es heute gar keine Belastung, diese 30 Minuten, sondern Ottmar, es war eine ganz große Freude mit dir. Und
Dankeschön.
Wir danken dir nochmal, dass du dabei warst. Heute Abend werde ich auf jeden Fall mein Krafttraining machen, dann eine Banane essen und morgen schön 3 Minuten kalt duschen.
Und Sauna vorher.
Oh, stimmt, Sauna. Ne, das lasse ich weg.
Ich schreibe mir danach.
Ja. Ich schreibe dir, wie es war. Ja, sonst eine große Freude. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Florian, auch an dich. Wie gesagt, sogar ein Lob für eine gute Frage. Was will man mehr, oder?
Danke.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Es geht weiter. Keine Sorge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao, servus. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank euch beiden. Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss.
Pumpe und Filter. Der Praxis-Podcast. Teil der kardiorenalen Wissensschmiede von Novo Nordisk.